Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zweite Luft Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und heute, da gibt's mal wieder ein waschechtes Fahrradthema hier aus Hamburg. Ich treffe mich heute mit dem Gründer Sven Hecker von Skiobikes. Sven erzählt mir ein bisschen über die Entstehung, wie das Ganze so als Familienprojekt gestartet ist und wie sie mit dem Thema Skiobikes vor allen Dingen wachsen möchten. Das machen sie so ein bisschen anders, das machen sie vor allen Dingen alles mit eigenen Mitteln. Also wenn ihr jetzt Lust habt auf eine wunderbare Independent-Bike-Brand-Story, dann seid ihr hier im Podcast mit dem guten Sven genau richtig. Ja, eine neue Woche und damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom Zweite Luft Podcast. Heute bin ich gar nicht so weit weg von meinem Wohnort im Hamburger Westen in Rissen und mir gegenüber sitzt der gute Sven. Sven Hecker, Gründer von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Skiobikes. Herzlich willkommen, lieber Sven.
Danke, Felix. Eine super Ehre und toll, dass du auf uns zugekommen bist.
Ja, sehr, sehr gerne. Lieber Sven, das ist vielleicht schon mal die erste Einstiegsfrage. Wie spreche ich es richtig aus? Skiobikes?
Skio. Skio ist lateinisch. Also eigentlich heißt es Sciurus vulgaris und steht für das Eichhörnchen.
Okay, das musst du erklären.
Naja, also wie gesagt, wir haben unsere Marke gegründet 2020 inmitten von Corona. Und damals war das Ganze ein Familienprojekt.
Okay.
Und meine Frau ist Marketing-Expertin, macht sehr viel im Bereich Positionierung, Markenpositionierung und Co. Und damals die Idee, also wenn ich ja schon ausholen darf, ich
weiß gar nicht. Dafür ist ein Podcast da.
Okay, also eigentlich wollte ich mir nur ein Fahrrad kaufen.
Ja. So gehen gute Geschichten los.
Gute Geschichten, ne? Genau. So, es hat jetzt darin geendet, dass ich jetzt eine ganze Fahrradfirma habe und wir ein kleiner Hersteller sind. Aber der Name ist in dem zu Beginn des Projektes als Familienprojekt entstanden. Wir saßen sozusagen in unserem Arbeitszimmer, meine Frau und meine beiden Söhne, die damals, das muss ich kurz selber zurückrechnen, 16 und 11 waren. Okay. Und beide fahrradaffin, aber jetzt nicht irgendwie so die Mörderfahrer. Und damals haben wir uns überlegt, naja, irgendwie, wenn wir jetzt eine Fahrradmarke gründen, sind wir da spielerisch rangegangen, haben gesagt, okay, ja, welche Eigenschaften sind damit verbunden und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kam meine Frau mit, ja, so klassisch in dem Bereich der Positionierung, kann man sagen, welche Automarke wärest du? Das haben wir irgendwie ausgelassen. Aber wir waren aber in der Tierwelt. Und dann kam dann ganz schnell auf, dass wir uns eigentlich von der Marke her so fühlen wie ein Eichhörnchen.
Okay.
Ja. Agil, naturverbunden, ja, irgendwie immer unterwegs und hüpft von Baum zu Baum. Und so ist das Ganze dann zu unserem Markennamen geworden. Deswegen Skiu. Und ja, es ist nicht so ganz einfach auszusprechen, witzigerweise für uns Erwachsene. Wenn wir jüngere Kunden haben, die kommen gar nicht auf andere Ideen als Skiu zu sagen. Und der ein oder andere Erwachsene sagt dann auch schon manchmal SCIU und denkt irgendwas, wir hätten was mit dem amerikanischen Geheimdienst zu tun oder sonst irgendwie etwas.
Ja, Außenstelle Rissen.
Ja, genau, richtig. Also ja, es ist merkfähig und gleichsam auch ein bisschen erklärungsbedürftig.
Okay, verstanden. Danke. Wie habt ihr euch denn für die Gravel- und Mountainbike-Sparte so entschieden? Warum waren das so die Räder, die ihr an den Start gebracht habt?
Naja, also wie gesagt, ich wollte eigentlich mir selber ein Fahrrad kaufen. Und in dem Fall war ich dann wirklich mein bester Kunde.
Ja.
Und das Portfolio, mit dem wir angefangen haben und dem wir uns im Moment auch noch treu sind, das ändert sich jetzt bald ein bisschen, aber ist in der Tat, ich habe immer schon Interesse gehabt am Mountainbike-Fahren. Das ist das, wo ich sozusagen meine Fahrradwurzeln habe.
Ja, ja, ja.
Deswegen haben wir ein Mountainbike im Programm.
Okay.
Ja, ein Enduro-Mountainbike mit 170 mm Federweg, also quasi Downhill. Und das, was mich in den letzten Jahren einfach wirklich total fasziniert hat, weil ich wie viele Leute wahrscheinlich auch sowohl ein Rennrad als auch ein Mountainbike hatte und mich immer gefragt habe, naja, oder andersrum, vor zehn Jahren jemand gesagt, dass ich ein Gravelbike brauche. Ich sag so, Quatsch, ja, ich habe ein Rennrad, ich habe mein Mountainbike, dazwischen gibt's keine Lücke. So, und jetzt bin ich einfach glühender Verfechter dieser schönen Form des Fahrradfahrens.
Ja,
ja? Und deswegen haben wir gesagt, okay, als kleiner Hersteller, kleines, bescheidenes Portfolio, Gravelbike, Mountainbike. Jetzt haben wir zwei Gravelbikes und ein Mountainbike und bald kommt noch ein bisschen mehr.
Was ist so das bestlaufendste Bike? Kann man das sagen?
Definitiv die Gravelbikes.
Okay.
Ja, mit weitem Abstand mittlerweile. Also das war zu Beginn anders. Da hat das Mountainbike noch unsere Umsätze dominiert. Das wurde aber ganz schnell der Rang abgelaufen vom Gravelbike.
Okay, aber jetzt musst du mal erklären, wo ihr denn damals, also ihr habt einen tollen Namen gefunden, ihr habt eine super Positionierung hinbekommen, aber wo habt ihr denn die Unterschiede gesehen oder die Marktlücke gesehen, sag ich jetzt mal?
Ja, letztendlich, was wir halt machen, wir machen halt Semi-Custom-Bikes. Mhm. Wir machen bewusst hochwertige Bikes, die eine gute Qualität haben, gute Ausstattung haben und vor allen Dingen auch sehr leicht sind. Mhm. Und das andere Kriterium, was uns sehr wichtig ist, das Thema Design. Mhm. Also wir setzen Wert auf ein sehr reduziertes Design. Und das in Kombination als ein Paket zu schnüren, was mit einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis dasteht, mhm. Konnten wir uns bislang ganz gut positionieren. Okay. Ja, weil wir sozusagen so in so einer Sandwich-Position sind. Wir sind preislich knapp über den großen Versendern wie Rose und Canyon. Mhm. Aber wir sind noch weit entfernt von den High-End-Marken, was ich Specialized mhm. oder Santa Cruz oder Cervelo oder ja, welche auch immer.
Okay, ja. Okay. Wie hast du es gerade genannt, das Semi-Customized?
Ja.
Was ist, muss ich mir darunter vorstellen?
Naja, Semi-Custom heißt, ich meine, wir sind ein kleiner Fahrrad-Boutique-Hersteller.
Ja.
Und Teil unserer Philosophie ist halt, dass wir wirklich sehr viel Wert legen auf einen persönlichen Bezug zu unseren Kunden. Hm. Das heißt, damit einhergeht dann auch eine persönliche Beratung, was dein Wunschfahrrad anbelangt. Und wir haben, wir nennen das immer, wir haben so zwei verschiedene Menüvorschläge, mhm. ja, also sprich zwei Standardausstattungen, die wir empfehlen, mhm. aber das sind in der Tat nur Empfehlungen, weil jedes Bike halt letztendlich kundenindividuell aufgebaut wird und wir dann auch bei mittlerweile fast jedem Bike auch auf die Ansprüche der Kunden eingehen und sagen, okay, und schauen, wo wir das Bike besonders fitten können, was ich Vorbaulänge, Kurbelarmlänge, Komponentenwahl, Reifenwahl, ja, name mhm. it and we make it.
Okay. Ja. Und ja, das heißt, ich komme, wenn ich bei euch ein Bike kaufe, fittet ihr mich dann auch gleich richtig auf das Bike?
Naja, in dem Rahmen, in dem wir das machen können. Also wir sind definitiv keine richtigen Bike-Fitter. Ja? Mhm. Also da gibt es Profis, die das definitiv besser können. Mhm. Aber es gibt natürlich so ein paar Basics, die wir schon beherrschen, wo man das vernünftig einmessen kann. Und das andere ist halt einfach eine Beratung zu gucken, wo fährt der Kunde, wie will der Kunde fahren? Ist er was eher Richtung Bikepacking unterwegs? Ist er mhm. mehr mit einem hohen Straßenanteil unterwegs? Ja, und so weiter und so fort.
Okay, und jetzt hast du ja beschrieben, wie es dazu kam, dass ihr Skio gegründet habt. Aber da gibt es ja zum Stand heute noch ein paar Zwischenschritte, die es da sicherlich so auf dem Weg hin gab. Also man gründet ja nicht einfach so mal eben eine Fahrradmarke, einen Fahrradhersteller.
Ja.
Kommst du aus der Branche oder hast du Partner gehabt oder hast du Partner, die dir dabei helfen konnten?
Genau.
Wie sieht es damit aus?
Also das Ganze hat in der Tat so eine kleine Eigendynamik angefangen. Also es war eigentlich viel kleiner geplant, als es jetzt letztendlich ist.
Ja.
Wobei wir immer noch sehr klein sind, das muss man fairerweise dazu sagen. Aber den ersten Schritt bis kurz vors erste Fahrrad bin ich quasi alleine gegangen. Und dann hatte ich dann irgendwann Social Media mäßig, in dem Fall LinkedIn. Also ich muss dazu sagen, LinkedIn hat in meinem Leben noch nicht sehr viel gebracht. Aber es hat mir immerhin mein Kompagnon gebracht. Ja. Also das heißt, ich habe irgendwann in meinem Umfeld geschrieben, dass ich neben dem Thema Unternehmensberatung, was ich ansonsten mache, jetzt einen Traum mir verwirkliche und jetzt mich nicht mehr nur noch um die Probleme anderer Leute kümmern, indem ich sie berate, sondern jetzt mein eigenes Problem mir mache. Nee, Quatsch, aber mein eigenes Produkt mache.
Ja.
Und habe dann wirklich einen relativ lockeren Artikel geschrieben bei LinkedIn, Post gemacht. Mhm. Und der Post ist dann wirklich, das habe ich es erstmal in meinem Leben erlebt, also für meine Verhältnisse viral gegangen. Mhm. Ja, also ne, in Anführungsstrichen bitte. normalerweise habe ich, was ich Aufrufquoten, was ich wo, was ich mal 200, 300, 400, 500 oder 1000 Leute in diesem Post von mir oder sowas lesen. Und der hatte auf einmal 75.000.
Oha.
Ja, so, also irgendwie habe ich da irgendwie Nerv getroffen und ich habe wahnsinnig viel Feedback bekommen. Unter anderem Jovalin Pepe, der mein Kompagnon ist, seit erster Stunde sozusagen. Mhm. Der darauf aufmerksam geworden ist, der vorher gerade bei Pon war, also zu Pon, ne, als größter Fahrradhersteller gehört Santa Cruz her. Und das ist das, was er auch vorher gemacht hat, also über viele Jahre Santa Cruz im Aufbau in Europa begleitet und hat wirklich sehr viel Erfahrung im Fahrradsektor, sei es vertrieblich, sei es technisch und so weiter und so fort. Der ist auf diesen Post aufmerksam geworden und hat mich kontaktiert. Mhm. Und erste Frage war: Bist du hier so eine Rich-Kid-Nummer oder was ist das hier? Und ich so, nee, das ist schon ernst gemeint und das ist wirklich hier Blut, Schweiß und Tränen. Und ich meine das ernst. So, dann haben wir wirklich sehr nett geschnackt am Telefon. Mhm. Und dann gab es wirklich so ein klassisches, wie in einer Beziehung, so ein Blind-Date, ein Blind-Date-Treffen. Er hat gesagt, alles klar, ich komme. Mhm. So, dann haben wir uns am Flughafen getroffen. Er ist aus Süditalien, wo er lebt, hier runter geflogen. Und dann haben wir uns wirklich von dem ersten Moment an privat super gut verstanden, aber eben auch fachlich und haben dann gemeinsam angefangen, Skio aufzubauen.
Okay, und was waren da so die großen Themen, die er am Anfang hatte?
Das Thema Finanzierung ist natürlich ein immer fortwährendes Thema. Ja. Ne? Aber das Erste war natürlich erstmal zu sagen, okay, wie sieht eigentlich unser Modellportfolio aus? Mhm. Die Modelle sozusagen zu spezifizieren. Dann parallel natürlich jemanden zu finden, der unsere Rahmen dann letztendlich auch produziert. Mhm. Und das andere große Thema neben dem Thema Marketing ist halt natürlich Vertrieb.
Ja, da habt ihr dann relativ schnell digital für euch natürlich gefunden, eigener Webshop.
Ja, da sind wir, also ich meine, uns gibt es jetzt seit 4,5 Jahren und ich muss sagen, vertrieblich haben wir wirklich viele, viele Dinge gemacht und versucht und auch mal wieder umgestiftet, weil wir natürlich, das konnte natürlich zu dem Zeitpunkt kein Mensch wissen, ne? Ich meine, Anfang Corona brauche ich ja nicht sagen, ja, jeder wollte Fahrräder haben, es gab keine Fahrräder, da haben wir gegründet, was schon Wahnsinn war, ja, weil wir am Anfang die riesen Herausforderung hatten, überhaupt an Komponenten überhaupt erstmal dran zu kommen. Ja. Also unser Rahmen, das haben wir alles hinbekommen und Rahmenhersteller, alles gut. Aber dann woher mit den Komponenten? Ne? Da war wiederum dann es A gut, dass wir sehr klein waren und natürlich entsprechend geringe Stückzahlen nur brauchten. Und B war es gut, dass Giovanni so gut verdrahtet ist in der Branche, dass wir uns quasi so ein bisschen da durchschlawinern konnten und gucken konnten, wie wir und wo wir unser Zeug zusammenklauben, in Anführungsstrichen. Ja? Also wir waren lieferfähig die ganze Zeit, ungleich vieler Wettbewerber. Und dann ging halt das Thema Vertrieb los. Und in diese Zeit hinein haben wir damals gesagt, okay, wir machen hybrides Vertriebssystem. Also sprich, wir machen ein Händlernetzwerk gepaart mit einem Direct Shop, also mit einem Online Shop. Ja. Direct to Consumer. Und damit haben wir begonnen, haben auch innerhalb von kürzester Zeit geschafft, ein Händlernetzwerk von, ich glaube, fast 20 Händlern oder sowas in Deutschland aufzubauen, die alle super Feuer und Flamme waren. Und dann hat die Branche ja sozusagen ein wenig an Fahrt verloren, wenn ich es mal sagen darf. Und das war für uns als kleiner Hersteller dann wirklich schwierig, weil wir hatten wirklich relativ viele Vorordern geschrieben oder beziehungsweise die Händler haben bei uns relativ viel Vorordern geschrieben. Also wir hatten damals wirklich in einem hohen sechsstelligen Bereich Bestellung. Mhm. Und dann war es so, dass dann der Druck sozusagen von den großen Herstellern auf die Händler da war und die natürlich Abnahmeverpflichtungen hatten, weil sie ihre Verträge einlösen mussten, damit sie auch weiterhin Händler für die jeweiligen Marken bleiben. Und dann haben uns relativ viele von den Händlern wirklich von der Bettkante geschubst, weil wir gesagt haben, sorry, wir haben nicht genügend Liquidität und wir müssen die Großen bedienen, deswegen seid ihr raus.
Das geht so einfach?
Nee, eigentlich geht das nicht so einfach, weil es gibt Verträge und dann haben wir uns natürlich eine anwaltliche Beratung geholt und dann hieß es, ja, ihr seid vollkommen im Recht, ihr könnt das Ganze jetzt einklagen, dauert ungefähr 2 Jahre, werdet ihr Recht bekommen, bis dahin müsst ihr die Ware vorbereitet haben und so weiter. Und dann muss man natürlich sagen, das ist für uns ein Riesenproblem, weil da, so viel Liquidität haben wir auch nicht. Wir sind komplett eigenfinanziert mit ein paar Existenzgründungsdarlehen. Da haben wir gesagt, okay, das ist nicht unser Weg. So, und dann haben wir auch gesagt, weil ich bin jemand, mir ist das Thema Vertrauen sehr wichtig. Also das sind Händler, wo ich sage, nee, das Spiel will ich nicht mitspielen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann Händlernetzwerk weg. Dann gehen wir auf das Thema nur noch auf Direct-to-Consumer, also sprich Online-Shop. Das haben wir dann sozusagen eine ganze Zeit lang versucht, sozusagen für uns zu claimen und das zu spielen. Haben wir dann festgestellt, ja, das geht, aber es ist trotzdem als kleines Unternehmen, was noch nicht viele Leute kennen und Fahrräder ist ja auch etwas sehr Emotionales und Fahrrad willst du in die Hand nehmen, musst du auch in die Hand nehmen, um es irgendwie zu erfahren im wahrsten Sinne des Wortes. Dann haben wir gesagt, das reicht alleine nicht und jetzt ist es gerade so, dass wir eine Kombination machen und sagen, okay, irgendwie wieder Hybrid, aber sozusagen wir versuchen über regionale Spots quasi, und damit fangen wir in Hamburg an, so lokal präsent zu sein und dann parallel sozusagen über den Online-Shop auch weiterzuziehen. Also sprich, verschiedene Schmelzpunkte im Lokalen zu machen, um sozusagen das in Kombination mit dem Online-Shop-Kurve zu bringen.
Okay, und jetzt habt ihr aber trotzdem 20 Händler habt ihr schon, wo ihr trotzdem gelistet seid, oder hattet ihr Dienst?
Wir haben uns da komplett von...
Okay, verstanden.
Ja, komplett von getrennt.
Okay. Und was ich mich im Vorfeld gefragt habe, ist, wie wichtig ist für eine Firma wie euch eigentlich so das ganze Thema Bike-Leasing, also so Stichwort Jobrad?
Ja.
Habt ihr da viele Berührungspunkte mit? Oder? Ja,
absolut. Ich glaube, wie die ganze Branche, wie jeder Händler sonst auch. Also wir sind mit allen großen Fahrradleasing-Unternehmen sind wir überall gelistet und kooperieren mit allen. Und ich würde mal sagen, also irgendwo zwischen der Hälfte und vielleicht teilweise sogar mehr Prozent der Kunden nutzen in irgendeiner Art und Weise Bike-Leasing.
Also ist das schon wahrscheinlich so der Booster aktuell für die nationale Fahrradbranche?
Das ist ein Riesenbooster, glaube ich auch, ja. Mhm. Muss man natürlich wieder gucken, wie man das als Händler hinbekommt, weil ne, auch da gibt es natürlich, entsprechende Restriktionen, Rabatte und Co., die man irgendwie den Bike-Leasing-Firmen geben muss. Von daher muss man gucken, wo man da auch finanziell bleibt, damit es attraktiv bleibt. Ne?
Okay. Ja. Also das heißt, der Bike-Leaser bekommt dann ein Bike in der Überlassung zu einem günstigeren Preis, als wenn ich jetzt als Endkonsument zu euch kommen würde?
Nee. Also es gibt so, dass für den Aufwand und für den Finanzdienst, den ein Bike-Leasing-Unternehmen erbringt, muss natürlich auch gucken, wie sich es finanziert. Das finanziert sich natürlich einerseits über Zinsen und andererseits über Provisionen, die man in Anführungsstrichen bekommt.
Vielleicht als Frage, wer ist denn so euer typischer Kunde? Kannst du das überhaupt sagen, wer so zu euch kommt?
Ja, also das kann ich ganz gut sagen. Also das ist natürlich auch eine Sache, die verändert sich immer so ein bisschen jetzt über die Jahre, aber wir haben ihn eigentlich, unseren Kunden immer genannt, ist der sogenannte Weekend Warrior.
Okay. Ja. Zähle ich mich auch zu.
Ich zähle mich da selber auch zu. Von daher ist es immer gut, wenn man auch immer mal in den Spiegel schaut. Und es ist in der Tat so, also Altersklasse würde ich sagen, es war lange so, dass unsere Kunden 40 plus waren. Mhm. Ja. Und natürlich relativ gut situiert, weil die Räder jetzt auch nicht ganz billig sind. Mhm. Gut situiert, jemand, der wirklich Fahrrad auch als ein bisschen ein Stück weit als ein Lifestyle-Objekt und auch als ein Prestige-Objekt sieht, der Lust hat auf dieses Thema Fahrradkultur ja, und auch letztendlich natürlich nicht auf die Marktschau.
Und wenn du jetzt sagst, ihr macht viel D2C jetzt mittlerweile, ist ja auch wahrscheinlich Marketing nicht ganz so irrelevant für euch.
Ja.
Wie seid ihr da denn aktiv? Was sind da so eure Schwerpunkte?
Also letztendlich, das, was natürlich überall am besten funktioniert, ist wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda, wo man wirklich sagt, okay, zufriedene Kunden. Also das ist wirklich nach wie vor ein Phänomen, wenn man sieht, wenn man in einen Freundeskreis ein Fahrrad hineinverkauft, wie sozusagen dann so unsere Marke wirklich durch diesen Freundeskreis und erweiterten Bekanntenkreis dann so durchmeandert. Mhm. Ja, und auf einmal, was ich, 1, 2, 3, 4 Bekannte vom Erstkäufer sozusagen hier stehen, da legen wir wirklich sehr viel Wert drauf. Also auch da wieder dieses Thema kleine Boutique-Brand, die in der persönlichen Beratung ist, in der persönlichen Beziehung auch zu den Kunden ist. Und im Vorfeld hatte ich ja, glaube ich, auch schon kurz erwähnt. Also ich würde sagen, auch wenn du jetzt gerade ein passendes Negativ- oder Gegenbeispiel hattest, aber ich würde sagen, den überwiegenden Teil unserer Kunden, den kenne ich. Mit dem habe ich entweder ich direkt persönlich gesprochen oder Joe Wallin hat mit denen gesprochen. Und das geht auch weit über den Fahrradkauf hinaus, ja, weil man sozusagen auch danach im After Sales, wenn es Fragen gibt oder irgendwelche kleinen Problemchen gibt oder sowas, man ist halt immer in einem persönlichen Austausch. Das finde ich total bereichernd, davon mal ganz ab. Ja, wie gesagt, also das Thema Beziehungsmarketing ist das eine. Das andere ist natürlich Social Media. Ja, das ist eine Sache, die uns sehr wichtig ist, über Instagram und Co. einfach die Geschichten rund um unser Fahrrad zu verkaufen, darzustellen. Und dann so die Klassiker halt, ne? Online-Werbung. Ja.
Alles, was du dazu gehört.
Ja, aber ich habe eine ganz interessante Geschichte, wo ich echt gestaunt habe. Also ich komme ja eigentlich aus dem Marketing und fand eine Sache, die wir als Experiment gestartet haben, fand ich total cool. Ja,
erzähl.
Und zwar haben wir, ich habe erzählt, dass wir jetzt auch verstärkt im Hamburger Markt und auch in Zukunft dann in anderen Städten präsent sein wollen. Ich hatte mal wieder das Thema Plakat ausprobiert. Also 18 Eintel, Großfläche, wie das der Fachmann sagt.
Ja.
Und wir hatten einzelne Standorte gebucht an den Bahnlinien, die in die Stadt in die Stadt Hamburg, in die City reingehen.
Ja.
Also immer an den Bahngleisen, wo die Leute auf die Ankunft ihres Zuges warten, mit dem sie dann in die Stadt fahren. Einfach aus der Überlegung heraus, dass irgendwie die Leute, die mit der Bahn in die Stadt fahren, vielleicht eine höhere Affinität zum Fahrrad haben, als die Leute, die mit dem Auto in die Stadt fahren morgens.
Ja.
Und da haben wir wirklich, weiß ich noch, am Blankeneser Bahnhof eine 18 Eintel geschaltet für 230 Euro im Resteverkauf. Und du glaubst gar nicht, was bei uns los war. Wirklich. Ja. Also ich glaube, jeder hat mich darauf angesprochen.
Ja.
Und Leute standen auf einmal hier im Laden, weil ich sozusagen ein ganz klassisches Plakat habe.
Ja.
Zugehendermaßen natürlich ein sehr großes mit. Ich weiß nicht, wie groß sind die? 2x4 Meter oder
sowas? Ja, ungefähr.
Ja, keine Ahnung. So, und solche Geschichten. Also wir versuchen halt, wir haben keine großen Budgets im Moment. Ja, also Anzeigenwerbung können wir uns in den Fachmagazinen, können wir uns nicht leisten.
Ja, ist ja vielleicht auch der falsche
Deswegen
Weg.
Deswegen gehen wir in solche Nischenmedien rein, machen deswegen Social Media und so weiter. Was wir allerdings auch gemacht haben, und da danke ich auch allen, die uns unterstützt haben, wir haben wirklich es geschafft in den letzten Jahren, wirklich viele Testberichte über unsere Fahrräder zu platzieren. Mhm. Also wirklich fast jedes große Fahrradmagazin hat mindestens eines unserer Modelle in einem Test drin gehabt. Und das kannst du dir auch vorstellen, wenn das erste Fahrrad, was du gebaut hast,
auseinandergenommen wird oder
in einen Test reingeht, da weißt du nicht, was hinten rauskommt, weil du auch wirklich definitiv keinen Einblick bekommst.
Ja, ja, klar.
Und zum Glück ist es bislang alles gut bis sehr gut gewesen. Ja?
Ist das dann auch ein Effekt, den ihr spürt bei Käufern oder bei Verkäufen? So.
Ja, das ist ein Effekt, den wir spüren, wobei eher in der sozusagen in der Rückversicherung, in Anführungsstrichen. Also die Leute interessieren sich für uns, gucken sich die Räder an und fangen dann an zu recherchieren, was gibt es über die Räder zu wissen.
Also ein Trust-Siegel. Was
genau, eigentlich ist ein Vertrauenssiegel.
Okay. Okay.
Und vereinzelt natürlich auch andersrum, dass man einen Testbericht liest und dann auf uns gezielt zukommt. Das gibt es auch.
Okay. Und kannst du sagen, wie viele Räder ihr so im Jahr verkauft?
Ja, also was wir verkaufen, das sind niedrige Stückzahlen, also immer ein paar hundert pro Jahr.
Immerhin, so. Ja. Und wie groß ist die Firma mittlerweile? Also wie viele Leute arbeiten hier?
Du, wir sind in Summe sind wir ein Team von 6 Leuten. Ja. Das ist nicht alles Fulltime.
Ja, trotzdem.
Aber wie gesagt, 6 Leute, die sich sozusagen darum kümmern, irgendwie schöne Fahrräder für die Kunden bereitzustellen.
Ja, sehr gut. Ja. Und wo stellt ihr her?
Also das ist so, dass das Thema Design und Engineering hier aus Hamburg kommt. Mhm. Dann klassisch unsere Rahmen kommen aus Asien, aus China. Mhm. Ja. Und Montage ist dann wieder bei uns hier in Hamburg.
Okay.
Ja. Also,
quasi made in Hamburg.
Ja.
Ja, also hergestellt in Asien, aber made in Hamburg.
Nein, nur, aber das ist auch wirklich dem Thema Technologie.
Ist
der normale Weg der Dinge. Ja. Und trotzdem haben wir natürlich versuchen wir ein hohes Augenmerk auf das Thema Produktion in Asien zu legen und zu gucken, dass das alles für uns passend abläuft. Genau, aber ansonsten ist es, der Rest ist Hamburg. Und wo wir da auch so ein bisschen drauf achten, ist, dass wir auch bei den Komponenten jetzt mal, also Schaltung kann man ja entweder nur von SRAM oder Shimano nehmen oder Campagnolo, wie auch immer. Aber ansonsten versuchen wir so ein bisschen irgendwie uns mit anderen Herstellern auf Augenhöhe zu bewegen und die in unsere Räder mit einzunehmen, die entweder auch aus Deutschland kommen oder ähnlich in Größenordnung sind, wie sowas wie Escolab. Genau, oder Fitlock, Schwalbe.
Ja. So. Okay.
Genau.
Stark.
Ja.
Wo kannst du denn mit Skio weiter hingehen? So, was ist so die nächsten Schritte, die ihr für euch als Marke gesetzt habt?
Also wie gesagt, uns ist wichtig, dass wir dieses Thema Boutique weiter im Geiste führen. Mhm. Ja, also natürlich wollen wir gerne weiter wachsen, aber wir wollen diesen Ansatz, dass wir sagen, okay, wir wollen gerne nach wie vor so Semi-Custom-Räder anbieten. Mhm. Das ist das, was wir definitiv weiter verfolgen wollen. Mhm. Und die Idee ist sozusagen jetzt über verschiedene lokale Schmelzpunkte innerhalb von Deutschland weiter zu wachsen. Mhm. Ja, also wir haben jetzt zum zweiten Mal einen Pop-Up-Store in Hamburg aufgemacht.
Ja, in der Schanze.
In der Schanze, ganz genau. Mhm. Macht riesengroßen Spaß. Also ich bin selber auch oft vor Ort, um einfach wirklich Kontakt mit unseren Kunden irgendwie aufzunehmen. Wahnsinnig coole Erkenntnisse. Und wahrscheinlich, oder wenn das gut läuft, überlegen wir uns, ob wir einen permanenten Store in Hamburg aufmachen. Das ist die eine Option. Mhm. Und dann überlegen wir, ob wir mit diesem Pop-Up-Konzept über mehrere Städte sozusagen anfangen zu touren. Ja, dass man sagt, okay, man geht in andere Großstädte rein, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, keine Ahnung. Ja, und sozusagen mehr Markenbekanntheit aufzubauen über verschiedene Pop-Ups. Mhm. Und parallel ist es so, dass wir gerade dabei sind, das internationale Geschäft ein bisschen voranzutreiben. Also wir suchen eigentlich Distributoren, die das schätzen, dass da jemand ist, der Rahmen zur Verfügung stellt, um dann diesen Custom-Gedanken auch weiter in andere europäische Märkte hineinzutragen.
Ja, Frage an der Stelle, wie stehst du zum Thema, das große Thema E, sage ich jetzt mal, weil ich sehe...
Ja, also wir haben uns bewusst gegen das Thema E entschieden.
Ja.
Das hat aber mehrere Gründe.
E-Mountainbikes zum Beispiel gibt es ja gerade,
Auch
ein Riesen-Hype-Thema.
Exakt, genau. Ja. Also das Thema E-Mountainbike ist ein Thema, was absolut da ist. Also als wir angefangen hatten mit unserem Enduro-Bike 2020, war es so, dass die Leute, die ein Enduro-Bike gesucht haben, bewusst kein E-Mountainbike gekauft haben, weil sie sagten, nee, das will ich nicht. Ich möchte gerne wirklich
Fahrrad fahren.
Ich möchte Fahrrad fahren. Das hat sich mittlerweile echt stark gewandelt.
Yeah.
Ich glaube, dass mittlerweile wahrscheinlich, ich weiß nicht, das ist Vermutung, 80% aller Mountainbikes E-Mountainbikes sind, die rausgehen. Ja.
Das deckt sich tatsächlich,
Und da merkst du einfach, dass entweder der Markt noch gesättigt ist für die Leute, die ein Bio-Mountainbike haben wollen. Mm-hmm. Für uns war das aber immer eine grundsätzliche Entscheidung zu sagen, wir wollen eigentlich nicht in das Thema E reingehen. Mhm. Das hat mehrere Gründe. A, weil wir wirklich Sportgeräte herstellen. Mhm. Und spätestens beim Gravelbike, wo selbst ich als nur Medium-Trainierter immer einen Schnitt fahre, der über 25 ist, würde ich ja die meiste Zeit eigentlich den Motor und die Batterie nur mit durch die Gegend schleppen.
Ja.
Ne? Solange das bei 25 abreguliert ist. Und von daher haben wir gesagt, machen wir das nicht. Und das andere muss man auch fairerweise dazu sagen, als kleiner Hersteller muss man natürlich auch irgendwie gucken, wie man auf seine Kosten kommt.
Ja, klar.
Und wenn du dann noch eine CE-Zertifizierung brauchst und Co. Und die kostet, 20.000 Euro oder sowas, das musst du ja alles auf deinen Fahrradpreis umlegen. Und deswegen kommt das für uns einfach nicht. Und auch perspektivisch nicht in Frage.
Bei all dem hast du noch tatsächlich Zeit für deinen Hauptjob?
Ja, also eigentlich ist es, also es ist eigentlich, macht das richtig viel Spaß.
Ja,
ja, weil du kannst einfach die Schreibtische switchen.
Ja.
Und ich meine, du bist jetzt hier bei uns zu Gast.
Ja, ja, ja.
Und mein Schreibtisch ist mein Multipurpose-Schreibtisch. Ja. Ja. Wenn mich da jemand kontaktiert zum Thema Fahrrad, freue ich mich darüber. Ja. Und wenn ich dann meinem Beratungsgeschäft nachgehen kann, macht das genauso Spaß.
Ja, cool. Ja.
Und wenn ich dann irgendwie sage, so, und jetzt möchte ich gerne mal selber auch noch mal was schrauben, was ich zugegebenermaßen wirklich selten leider mache, gehe ich auch gerne mal rüber in die Werkstatt oder ins Lager und fange an, Hand abzulegen. Ja?
Mega.
Und das ist eine ganz schöne Genugtuung, weil ich jemand auch bin, der nicht nur Geistesarbeit macht und Computerarbeit macht, sondern einfach gerne mit den Händen was macht. Und deswegen ist das eine ganz tolle Erfüllung.
Ja. Ja, toll. Richtig gut. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt musst du eine Sache noch verraten. Du hast ja anfangs gesagt, du hast das Ganze eigentlich nur gegründet mit deiner Familie, weil du dir ein Rad kaufen wolltest.
Ja.
Welches Skio fährst du denn jetzt privat? Welches ist denn jetzt am Ende geworden?
Also in der Tat ist es so, ich fahre jetzt beide von unseren Gravel-Modellen.
Mhm.
Und das Lustige ist, ich kann mich gar nicht entscheiden, welches ich fahren soll. Mhm. Das ist wirklich immer anders. Also wir haben ja zwei Modelle.
Mhm.
Und das finde ich auch so eine Erkenntnis, dass so Millimeter und kleinste, 0,5 Grad Änderung im Rahmendesign eine so brutale Auswirkung auf den Fahrverhalt von einem Fahrrad haben.
Ja, stark.
So, und ich will jetzt überhaupt nicht für unsere Räder Werbung machen, aber...
Machst du.
Nee, aber es ist wirklich einfach krass. Da sitzt du auf dem einen Bike, das ist bei uns das Juniper, dann hast du ein total agiles Bike unter dir, ja, und wo du wirklich Bock hast, irgendwie so spielerisch irgendwie durch den Wald zu knallen.
Mhm.
Und dann hast du das andere Modell, das ist unser Mace, das hat einen viel längeren Radstand. Da kommst du dir vor wie auf einem Racer, ja, und bist dann irgendwie unterwegs, was ich mit meinen Kumpels auf der Straße zwischendurch auch und so weiter. Also es ist, ich könnte mich im Moment zwischen unseren beiden Modellen nicht entscheiden.
Aber Mountainbike fährst du auch, hast du gesagt.
Mountainbike bin ich ziemlich viel gefahren, ja. Fairerweise muss ich sagen, ich habe das jetzt so ein bisschen dran gegeben gerade.
Ja.
Das hat aber mehrere Gründe. Zum einen, ich bin in den ersten Jahren sehr viel mit meinem jüngeren Sohn gefahren, der wie alle Jungs in diesem Alter so einen Kamikaze-Fahrstil haben. Können nicht hoch und weit genug springen und irgendwelche Figuren dabei machen. Da bin ich dann irgendwie quasi als Polizei im Bikepark hinter ihm hergefahren. Aber ich habe mich dann halt auch echt einige Male wirklich hingelegt und festgestellt, dass das irgendwie nicht mehr meine Risikoklasse ist. Also ich habe immer mehr Angst und ehrlich gesagt, für hier rund um Hamburg ist für mich das Gravelbike das ideale Fahrrad.
Ja, absolut.
Weil du hast den Vortrieb von einem Rennrad, du hast die Möglichkeiten, über Stock und Stein zu fahren.
Ja.
Und für mich ist das immer.
Super. Magst du uns denn noch deine favorisierten Routen so rund um Hamburg verraten? Frage ich gerne lokale Gäste.
Okay, ja. Also bin jetzt auch nicht derjenige, der 10.000 von Kilometern pro Jahr fährt.
Völlig egal, das tun die wenigsten.
Nee, aber in der Tat, also ich habe irgendwie, was ich total liebe, ist, wenn jetzt die Tage wieder länger sind, und so sind es ja jetzt nun auch schon, und auch wieder ein bisschen wärmer werden, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als morgens um 5 Uhr in Richtung oder 6 Uhr in Richtung Klövenstein zu fahren.
Ja,
Holmer Sandberge und so weiter.
Ja, super.
Wo noch niemand sonst ist, wo du noch so leichte Nebelschwaden hast, dann hast du diese wechselnde Landschaft zwischen Waldgebieten, dann wieder die Moore und so weiter.
Total.
Das finde ich der Hammer. Dann siehst du ab und zu mal irgendwie ein Reh, was da noch rumsteht und so. Und also da fahre ich kreuz und quer, da mache ich, was ich immer so eine klassische Runde so von 30, 40 Kilometern. Das finde ich super.
Mhm.
Und ich bin nach wie vor auch aller Schafscheiße zum Trotze ein Fan, am Deich entlang zu fahren Richtung Haseldorf, Glückstadt und so weiter da unten. Finde ich auch noch toll.
Super.
Ja. Also fahrertechnisch muss ich sagen, finde ich Hamburg der Knaller.
Ja, absolut.
Ja, auch Mountainbike-technisch, ne, muss ich kurz mal ein bisschen Werbung machen.
Ja,
Harburger bitte. Berge, also.
Das reicht, ne?
Brutal, ja. Fährst du 2 Stunden, kannst du 1000 Höhenmeter machen.
Mhm.
Ja, und bist hinterher fertig, ja.
Platt wie eine Flunder.
Platt wie eine Flunder.
Ja.
Und wenn du springen willst, nimmst du die ganzen Schanzen und keine Ahnung, die ganzen Hindernisse mit, die da stehen. Also, wenn da mal jemand sagt, mit Hamburg kann man nicht Fahrrad fahren.
Nein. Das ist, glaube ich, schon des Öfteren widerlegt.
Ja.
Klasse. Sven, vielen Dank für das wirklich sehr, sehr, sehr kurzweilige Gespräch.
Danke dir.
Und danke für die Einblicke in Skio-Bikes. Letzte Frage vielleicht an der Stelle. Wenn ich jetzt in München wohne und zum Beispiel sage, ich möchte Skio erleben, dann warte ich am besten auf den Pop-Up-Store, der demnächst in meiner Region aufmacht.
Nein.
Ganz anders.
Ja, habe ich noch nicht erwähnt und muss ich auch wahrscheinlich auf unserer Webseite noch mehr hervorheben. Aber unsere Testcenter sind unsere Kunden.
Okay.
So, das heißt, die meisten unserer Kunden haben sich bereit erklärt, ihre Räder zur Verfügung zu stellen, wenn jemand aus ihrer Region gern einen Skio fahren möchte. So,
okay.
Das heißt, es ist immer so, dass wir vermitteln quasi als Hersteller zwischen potenziellen Kunden und unseren bestehenden Kunden.
Ja.
gucken, also was ich, wenn du in München ein Maze fahren möchtest in der Größe L, da gucken wir, okay, wer in der Umgebung fährt das? Wir kontaktieren dann denjenigen, also der hat sich im Grunde schon bereit erklärt, aber dann gibt es halt dieses Matchmaking, Terminfindung. Und dann hat es auch wieder zum Thema Trust den riesigen Vorteil. Ja, neue Kunde kann sich mit einem bestehenden Kunden austauschen und wirklich hören, wie er zufrieden er wirklich mit dem Fahrrad ist.
Das ist schlau.
Das ist unser Vertriebsweg.
Und wie viel Prozent der Kunden machen das? Kannst du das sagen?
70.
Wow, okay.
Ja.
Stark.
70, weil, oh, naja, jeder hat natürlich irgendwie, wenn er ein Skio fährt, auch so eine Geschichte. Ne? Also jeder kann sozusagen die Geschichte erzählen und Teil dessen sein, dass er sagt, hier habe ich bei einer kleinen Brand aus Hamburg gekauft und so weiter und so fort. Toll. Also wenn du keinen Bock auf hast auf die großen Marken, die alle gut sind, ne, mit Rose und Canyon und wie sie alle heißen, wenn du Bock hast auf ein kleines Unternehmen, auf ein spezielles Fahrrad, dann ist Skio eine gute Wahl.
Perfekt. Super Schlussworte. Danke, Sven.
Danke dir.